Schönen guten Abend, verehrte Damen, werte Herren. Ich begrüße Sie recht herzlich zu unserem heutigen Vortrag in der Reihe Bildung, wozu, was, wie im Studium Generale der Hochschule Konstanz. Wir werden heute die Reihe fortsetzen mit einem historischen Thema, werden uns mit einer ganz bestimmten Zeit beschäftigen. Wir haben zu Gast Herrn Professor Dr. Peter Fodosek. Er kommt von der Hochschule der Medien in Stuttgart, war deren Gründungsrektor, nachdem er als Rektor schon gewirkt hat an der Hochschule für Bibliotheks- und Informationswesen. Alles richtig bis hierhin, oder? Gut. Unser Referent hat studiert. Das haben die meisten unserer Referenten. Er hat Geschichte, Germanistik und Philosophie studiert. Hat eine bibliothekarische Ausbildung gemacht. Und dann haben Sie wahrscheinlich jetzt auch schon rausbekommen, warum so jemand an einer Hochschule für Bibliothekswesen mal gelehrt hat. Das Thema heute Abend ist Volksaufklärung. Und als Herr Fodosek mir dieses Thema vorschlug, hat er mich ertappt bei einer Bildungslücke. Ich konnte mit dem Begriff offen gestanden nicht sehr, sehr viel anfangen. Ich habe ihn zuerst einmal wörtlich genommen, aber dass damit ein... Nein, an Goebbels habe ich in der Tat nicht gedacht, aber womöglich würde der eine oder andere sogar daran denken. Nein, daran habe ich nicht gedacht, aber ich war gespannt, was ist denn damit gemeint, und habe dann von Herrn Fodosek die Ankündigung bekommen und dachte, doch, das ist sehr interessant, im Rahmen von Bildung sich auch mal damit zu beschäftigen, welche historischen Wegmarken gab es denn da, welche Phasen in der Entwicklung der Geschichte haben womöglich etwas bewirkt, was wirkt, was nachwirkt und was für uns immer noch eine Rolle spielt. Ja, bin sehr gespannt, darüber mehr zu erfahren. Viel Vergnügen bei dem Vortrag von Herrn Professor Fodosek.
Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Zunächst möchte ich mich bei meinem Kollegen Friedrich für die freundliche Einführung bedanken. Ich bin sehr gerne hergekommen, da ich schon im letzten Jahr die Gelegenheit hatte, in der Vortragsreihe einen Vortrag zu halten, allerdings zu einem ganz anderen Thema. Da ging es mehr um aktuelle Informationspolitik und ähnliche Dinge. Heute werde ich Sie, wie Sie eben gehört haben, zu einem Ausflug 200 Jahre ungefähr zurück einladen, zu dem Thema Volksaufklärung, eine praktische Bildungsbewegung des 18. und 19. Jahrhunderts. Ich möchte Sie auf das Thema einstimmen mit dieser Abbildung. Schauen Sie sich's bitte mal an. Und ich vermeide bei solchen Gelegenheiten eigentlich gerne peinliche Fragen zu stellen. Aber wenn Sie etwas auf dieser Abbildung erkennen, was das darstellen soll, und Sie würden sich getrauen, es zu sagen, dann würde es mich freuen. Weil es ist nicht leicht zu erkennen, was der nicht sehr geübte Zeichner hier festgehalten hat. Keine Idee. Ja, es ist ein Tier. Es ist ein Löwe. Und da sehen Sie eins, das erkennt man noch wesentlich schwieriger. Das ist eine Maus, genau. Ja. Und jetzt sind wir schon beim Thema. Sie sehen also hier eine zeitgenössische Abbildung von 1795 in Titelkupfer. Es zeigt einen Baum, darunter liegt ein Löwe, der in einem Netz gefangen ist oder verstrickt ist, und eine Maus ist dabei, die Maschen des Netzes durchzunagen. Ich habe das herausvergrößert aus dem Originaltitelblatt der Veröffentlichung, zu dem dieses sogenannte Titelkupfer gehört. Und in dem Buch auf den ersten Seiten findet sich folgende Erläuterung des Autors. Ich werde warne Sie schon vor, relativ viele zeitgenössische Texte des 18. und frühen 19. Jahrhunderts zitieren, damit Sie so etwas vom Gespür auch von der Sprache der damaligen Zeit bekommen. Der Autor erklärt dieses Bild wie folgt. So, dachte ich, liegt auch die edle, kräftige Gottesgabe Vernunft, die doch jeder Mensch hat, in ein Gewebe von Vorurteilen und Unsinn dermaßen verstrickt, dass sie ihre Kräfte so wenig wie hier der Löwe die seinige brauchen kann. Ach, wenn doch eine Maus wäre, die einige Maschen dieses Netzes zernagte, vielleicht würde dann dieser Löwe seine Kraft äußern und sich losmachen können. Und nun zeichnete ich gleichfalls als Gedankenspiel auch die Maus hin, die schon einige Maschen des Netzes, worin der Löwe verwickelt liegt, zernagt hat. Wie ein Blitzstrahl fuhr mir der Gedanke durch die Seele, wie, wenn du diese Maus würdest, kann der Landmann, dessen eigentliche Stärke des Staats, diese eigentliche Stärke des Staatskörpers nicht auch verhältnismäßig gebildet und zu allem guten Werk geschickt gemacht werden? Ja, ich will diese Maus sein, Gott helfe mir. Wer war nun der Autor dieses Textes und der Verfasser dieses Buches? Da kann ich Ihnen auch ein Bild zeigen, das war dieser Herr hier. Das ist Friedrich Eberhard von Rochow. Nun, wer war Eberhard von Rochow? Der Verfasser wurde 1737 geboren und starb auf seinem Gut Reckahn in Brandenburg. Reckahn ist ein Gut ganz in der Nähe der Stadt Brandenburg. Er war Pädagoge, praktischer Aufklärer, erfolgreicher Ökonom und Schriftsteller. 1760 übernahm er als Erbherr das Familiengut Reckahn und hier begann er mit seinen bahnbrechenden pädagogischen und ökonomischen Reformen, die modellbildend für die Entwicklung des Volksschulwesens und für die Modernisierung der Landwirtschaft dann im frühen 19. Jahrhundert wurden. Er errichtete auf seinem Gut ein Schulhaus, auch da kann ich Ihnen ein Bild zeigen, so wie es sich heute darstellt. Und für diese Schule verfasste er ein berühmt in der Geschichte der Pädagogik berühmt gewordenes Buch. Auch da zeige ich Ihnen das Titelblatt. Das Buch Der Kinderfreund, ein Lesebuch zum Gebrauch in Landschulen, in zwei Bänden erschienen, 1776 und 1779. War das allererste kindgemäße Schulbuch in Deutschland. Für die Zeitgenossen war es eine Sensation, dass Bauernkinder, Mädchen wie Jungen, als vernunftbegabte Wesen in einer menschenfreundlich gestalteten Schule lernen konnten. Drei Jahrzehnte vor den großen Schulreformen in Preußen wurde hier die Alphabetisierung bereits flächendeckend verwirklicht. Reckahn genoss einen solchen Ruf, dass es noch zu Lebzeiten des Herrn von Rochow über 1000 Besucher aus ganz Europa angezogen hat, die dieses Wunder einer pädagogischen Innovation kennenlernen wollten. In Reckahn ist das Besucherbuch erhalten und da findet man die ganzen Geistesgrößen des letzten Drittels des 18. Jahrhunderts, die dort zu Besuch gewesen sind. Es trafen sich dort an Aufklärung, Toleranz und Reformen interessierte Zeitgenossen, Fürsten, Minister, Intellektuelle zu Gesprächen und bildeten das, was man heute ein Netzwerk nennen würde. Zum aktuellen Stand, dieses Landgut, die Schule, das kleine Schloss und so weiter, die Kirche waren zu DDR-Zeiten völlig heruntergekommen. Sie sind jetzt saniert. Das Schulhaus ist ein sehr, sehr interessantes kleines Schulmuseum, teilweise noch mit der Originaleinrichtung aus dieser Zeit. Und im Gutshof, im Herrenhaus, befindet sich ein sehr modern gestaltetes, sehr schönes von Rochow Museum und ist zugleich ein kleines Tagungszentrum, wo regelmäßig Veranstaltungen zum Thema Aufklärung stattfinden. Nun zur Volksaufklärung. Was Aufklärung ist, wissen Sie vermutlich in Ansätzen alle. Aber was ist Volksaufklärung? Zunächst zur Aufklärung. Die berühmteste Definition von Aufklärung, Sie haben es vielleicht gehört, stammt von Immanuel Kant, der auf ein Preisausschreiben der Berliner Akademie geantwortet hat. Er hat geschrieben oder folgende Definition gefunden. Ich lese sie Ihnen vor. Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, das ist also der Wahlspruch der Aufklärung. Soweit, so gut, aber was ist jetzt Volksaufklärung? Es kann als sicher angenommen werden, dass Kant, als er diese Worte niedergeschrieben hat, nicht an denselben Personenkreis dachte, dem sich der Herr von Rochow und seine Gesinnungsgenossen widmeten. Die Vertreter der Aufklärung glaubten an sich an die Möglichkeit der Reform und der Vervollkommnung der gesellschaftlichen Verhältnisse, sofern es gelingt, jeden Einzelnen in seinem Stand dazu zu bewegen, seine ihm gemäße Pflicht zu tun. Dazu auch die Angehörigen der unteren Stände zu bewegen, diesem Zweck sollte die Volksaufklärung dienen. Also, wenn Sie so wollen, eine schichtenspezifisch orientierte Bildung. Bereits die Volksaufklärer selbst, also ihre Vertreter im 18. und frühen 19. Jahrhundert, bemühten sich um eine zutreffende Beschreibung dessen, was sie wollten. Einer dieser Volksaufklärer, ein gewisser Heinrich Gottlieb Zerrinner, hat es auf dem Titelblatt seiner bekanntesten Veröffentlichung eigentlich als Definition vorweggenommen. Von ihm stammt diese Veröffentlichung Volksbuch, ein fasslicher Unterricht in nützlichen Erkenntnissen und Sachen mittels einer zusammenhängenden Erzählung für Landleute, um sie verständig, gut, wohlhabend, zufriedener und für die Gesellschaft brauchbarer zu machen. Das ist faktisch in wenigen Worten das, was die Volksaufklärung wollte. Die Volksaufklärung ist als Forschungsgebiet relativ jung. Seit etwa 30 Jahren beschäftigen sich verschiedene Wissenschaftler mit dieser Epoche und mit den Zielen der Volksaufklärung. Warum ist mir erst so spät zu diesem Thema gekommen? Ein Kollege hat einmal in einer Veröffentlichung formuliert, Schuld daran sei das übliche Schubladendenken der universitären Wissenschaft. Denn die Volksaufklärung liegt quer zu allzu vielen Bereichen, von der Agrargeschichte bis zur Theologie, von der Literaturhistorie bis zur Kameralistik. Also es ist ein ausgesprochenes Querschnittsthema, das sehr viele Wissensgebiete mit einbezieht. Der Durchbruch zu einer modernen Forschungsrichtung ist durch ein Standardwerk eigentlich gelegt worden. Holger Böning und Reinhard Siegert von der Universität Freiburg haben vor etwa 30 Jahren ein großes bibliografisches Handbuch begonnen mit dem Titel Volksaufklärung, biobibliografisches Handbuch zur Popularisierung aufklärerischen Denkens im deutschen Sprachraum von den Anfängen bis 1850. Also ein an sich fürchterlicher Buchtitel, den sich vermutlich kein Mensch merken wird. Nicht mal jemand wie ich, der sich öfter mit dem Thema beschäftigt. Das ist das Titelblatt des ersten Bandes. Zu dieser Illustration komme ich im anderen Zusammenhang noch einmal. Bisher sind von diesem Handbuch, das, wenn es fertiggestellt ist, 6 voluminöse Lexikonbände umfassen wird, bisher 3 Bände. Diese 3 Bände verzeichnen an die 5500 Titel und die noch fehlenden werden weitere 5000 verzeichnen. Es geht also hier um Schriften, die dem Zweck der Volksaufklärung dienten und für die Hand einer breiteren Bevölkerung gedacht waren. Die Publikation ist nicht nur eine Bibliografie, also ein Verzeichnis von Buchtiteln, sondern eben ein Handbuch, weil die meisten Titel auch kommentiert werden, erläutert werden, der historische Hintergrund dazu geliefert wird, sodass man es, wenn man sich für das Thema interessiert, stellenweise sogar mit Vergnügen lesen kann. Das ist eine ganz bemerkenswerte Leistung. Nun zu den handelnden Personen der Volksaufklärung. Wie Sie vielleicht aus dem, was ich bisher gesagt habe, schon entnommen haben, sind unter Volksaufklärung die Bemühungen, aufklärungsfreundlicher Einzelpersonen zu verstehen, ferner gemeinnütziger Gesellschaften und Obrigkeiten, dem gemeinen Mann Gedankengut der Aufklärung zu vermitteln. Wer der gemeine Mann ist, das werde ich Ihnen dann auch noch gleich erläutern. Wer waren nun diese aufklärungsfreundlichen Einzelpersonen, die sich hier engagiert haben? Einen habe ich Ihnen ja vorgestellt, dieser Herr von Rochow. Die Gesellschaftsschichten oder die Kreise, aus denen diese Leute kamen, waren Adelige, zumeist Gutsherren, die sich auf ihren Gütern um eine Verbesserung der Lebensbedingungen ihrer Untertanen bemühten, aber nicht zuletzt auch aus der Erwägung heraus, durch modernere Bewirtschaftungsmethoden, die ein Mindestmaß von Einsicht und Bildung verlangten, die Erträge zu verbessern. Es waren dann ferner Amtsleute wie Verwalter, dazu Ärzte, Volksschriftsteller, Reformpädagogen, Volkslehrer, so haben sie die Zeitgenossen genannt. Also alle diese Personen wurden von den Zeitgenossen mit dem Überbegriff Volkslehrer gekennzeichnet. Und schließlich und endlich die vielleicht in diesem Zusammenhang wichtigste Personengruppe, die Geistlichen beider großen Konfessionen. Ihnen allen, die ich jetzt aufgezählt habe, war gemeinsam, dass sie den sogenannten gemeinen Mann aus eigener Erfahrung kannten und die ihnen zugebilligte Autorität einsetzen konnten, auf die keineswegs immer Reformwilligen einzuwirken. Also Sie müssen sich nicht vorstellen, dass alle die Bauern und kleinen Handwerker gesagt, wunderbar, jetzt werden wir alle gebildet, eine neue Zeit bricht an. Die meisten wollten davon überhaupt gar nichts wissen. Das machen wir seit 300 Jahren so, warum sollen wir auf einmal etwas anders machen? Wenn wir nach dem Mond schauen, wissen wir ohnehin, wie die Ernte wird, warum müssen wir da etwas von Wetter oder von neuen Anbaumethoden verstehen. Vielfach wurde sogar die Kanzel im Auftrag der Obrigkeit benutzt, um im Predigten den Leuten solche volksaufklärerischen Anliegen nahezubringen. Ich habe da ein sehr schönes Beispiel gefunden. Es geht um die Einführung der Pockenschutzimpfung im 18. Jahrhundert. Das war damals eine sehr umstrittene Sache und vor allem in den habsburgischen Ländern hat sich die Obrigkeit bis hin zur Kaiserin Maria Theresia selber ganz enorm für die Pockenimpfung eingesetzt. Sie war eine der ersten, die ihre sämtlichen Kinder gegen Pockenimpfen hat lassen, um mit gutem Beispiel voranzugehen. Und sozusagen im staatlichen Auftrag hat ein Pater des Benediktinerstifts Melk in Niederösterreich um 1800 eine Predigt über das Thema Jesus Sirach 30, gesund und frisch sein ist besser als Gold, gehalten und hat dabei zum Schluss den Nutzen der Pockenimpfung propagiert. Er hat die Predigt mit den Worten geschlossen, sammelt euch heute, ihr christlichen Eltern, nach vollendetem Gottesdienste. Schon sind die Anstalten getroffen, euren lieben Kleinen diese Schutzblattern unentgeltlich einimpfen zu lassen. Kommt! Heute ist das Freudenfest der Rettung eurer Kinder. Amen. Also auf diese Art und Weise ist es für solche volksaufklärerische Idee eben geworben worden. Und wenn das natürlich ein Geistlicher von der Kanzel sagt, hat das einen anderen Druck, als wenn irgendjemand vorbeikommt und sagt, willst du nicht deine Kinder impfen lassen? Wenn das geradezu als göttliches Gebot hingestellt wird, dass man etwas für die Gesundheit seiner Kinder tun soll. Jetzt noch einige Bemerkungen zur Zielgruppe. Wer war nun diese Zielgruppe? Wer war das Volk? Wer war der gemeine Mann, den alle diese Volkslehrer im Auge hatten? Man kann sagen, ganz generell jener Teil der Bevölkerung, dem keine höhere Schulbildung und somit intellektuelle Schulung zuteil geworden ist. Es handelt sich dabei keineswegs nur um Bauern und unterbäuerliche ländliche Schichten, sondern auch der durchschnittliche Handwerker mit seiner Familie, die unteren Ränge in der Militär- und Verwaltungshierarchie, Dienstboten, die man zu den sogenannten, in der Sozialgeschichte, zu den sogenannten mobilen Aufsteigerschichten rechnet, weil sie von ihrer Arbeitsumgebung am ehesten die Chance hatten, soziale Schranken zu überwinden, und städtische Unterschichten. Was den Landmann betrifft, also den Bauern, konnten auch vergleichsweise gehobene und begüterte ländliche Bevölkerungsteile dazu gerechnet werden. Also auch die haben von dieser Volksaufklärung profitiert. Was waren nun die Methoden und die Formen der Unterweisung? Als Formen der Unterweisung boten sich, ein Beispiel habe ich auch gerade gebracht, die mündlichen Formen an als Predigt, aber auch Vorlesen, konnte ja nur ein Bruchteil der Bevölkerung lesen, oder der Besuch einer Sonntagsschule. Die schriftliche Unterweisung durch Ratgeberschriften und volkstümliche Periodika. Auf das Schulwesen, welche Rolle das Schulwesen gespielt hat, kann ich hier aus Zeitgründen nicht eingehen. Außer literarische Mittel im Dienst der Volksaufklärung war sehr oft das praktische Vorbild. Und zwar in der Gestalt von sogenannten Musterbauern. Musterbauern spielen im 18. und frühen 19. eine ganz große Rolle. Das waren die fortschrittlich denkenden Bauern, die gesagt haben, ja, das halten wir vernünftig, wir machen damit, wir wenden neue Methoden an, wir sind bereit, uns da hineinzudenken. Es gibt sehr, sehr viele solcher Musterbauern. Einen möchte ich Ihnen auch wenigstens kurz vorstellen. Das ist der Bauer Isaac Maus aus Badenheim. Das ist ein kleiner Ort im heutigen Landkreis Mainz-Bingen. Auch das war in den Augen der Zeitgenossen ein Wunder. Er musste sich manchmal verleugnen lassen, weil er nicht zur Arbeit kam, weil er so viel Besuch aus ganz Europa bekommen hat, die sehen wollten, wie ein solcher idealer Bauer arbeitet und aussieht. Er hat auch, was natürlich eine Ausnahme war, Bücher geschrieben. Etwas über Ackerbau und Landwirtschaft, die Beförderung des ländlichen Wohlstands betreffend, von Isaac Maus, Bauersmann zu Badenheim bei Kreuznach in der Pfalz. Und Sie können sich natürlich vorstellen, wenn ein Bauer für Bauern schreibt, ist das natürlich auch eher akzeptiert werden, als wenn irgend so ein Scheitel aus der Stadt daherkommt und die Bauern belehren will. Nicht? Und diese Strategie, die hat auch gewirkt. Maus hat nicht nur Fachliteratur, so wie das hier geschrieben, er hat sich auch als Dichter betätigt. Es gibt jetzt eine sehr schöne Ausgabe seiner Gedichte. Gedichte und Briefe von Isaac Maus, Bauersmann in Badenheim, Mainz, 1786. Das war also das konkrete Vorbild. Bei der mündlichen und bei der schriftlichen Form kam alles darauf an, das richtige Niveau zu wählen, den richtigen Ton zu finden und den richtigen Anreiz zur Lektüre auszuüben. Auch zu diesem Thema hat sich Kant geäußert, obwohl er nicht an die Volksaufklärung gedacht hat, aber an einen populären Stil. Das sind sehr interessante Sätze, darum möchte ich sie Ihnen vorlesen. Er hat geschrieben, wahre Popularität erfordert viele praktische Welt- und Menschenkenntnis. Kenntnis von den Begriffen, dem Geschmacke und den Neigungen der Menschen, worauf bei der Darstellung und selbst der Wahl schicklicher, der Popularität angemessenen Ausdrücke beständige Rücksicht zu nehmen ist. Eine solche Herablassung zu der Fassungskraft des Publikums und den gewohnten Ausdrücken, diese wahrhaft populäre Vollkommenheit des Erkenntnisses, in der Tat eine große und seltene Vollkommenheit. Also nichts ist schwieriger als einfacher und doch seriös zu schreiben. Eine Vollkommenheit, die von vieler Einsicht in die Wissenschaft zeigt. Auch hat sie außer vielen anderen Verdiensten noch dieses, dass sie einen Beweis für die vollständige Einsicht in eine Sache geben kann. Das heißt, einer kann die Beherrschung seiner Materie zeigen, indem er es auch versteht, diese Materie so darzustellen, dass sie andere verstehen. Er schreibt dann weiter, denn die bloß theoretische Prüfung einer Erkenntnis lässt noch den Zweifel übrig, ob die Prüfung nicht einseitig sei und ob die Erkenntnis selbst auch wohl einen von allen Menschen ihr zugestandenen Wert habe. Es ist daher wichtig, ein Erkenntnis an Menschen zu prüfen, deren Verstand an keiner Schule hängt. Also nicht der schon irgendwie vorgebildet ist, in eine bestimmte Denkrichtung gebracht worden ist, sondern man muss das, was man an seiner eigenen Erkenntnis prüfen will, an Leute heranbringen, die sozusagen noch nicht verbildet sind. Dass diese populare Vollkommenheit, von der Kant spricht, der populäre Stil und der richtige Ton, nicht leicht zu treffen waren, möchte ich Ihnen am nächsten Beispiel zeigen. Ich habe, Sie haben es vielleicht noch im Kopf, den Namen von Zerrenner genannt, mit diesem Volksbuch, was er damit erreichen will. Und er schreibt dort im Vorwort, das ist also der populäre Ton, für den er sich entschieden hat. Da habe ich denn, ihr lieben Landleute, wieder ein Buch für euch gemacht, das ich euch hiermit übergebe. Denn ich habe euch so lieb, dass ich immer darauf sinne, wie ich es anfangen will, dass ihr recht verständlich und gut werdet, damit es euch immer recht wohl ergehen möge. Und das, denke ich, solltet ihr denn auch gewiss durch dieses Buch werden, wenn ihr es so braucht und so macht, wie ich es euch gleich sagen will, dass ihr es damit anfangen sollt. Ich will nämlich darin von allerlei nützlichen Sachen mit euch reden. Ich könnte mir vorstellen, wenn mir jemand einen Lesetipp gibt und ich soll das lesen und werde dann so angeredet, das ist der erste Grund, dass ich das Buch wieder zur Seite lege. Man merkt hier, oder Sie haben es hier bemerkt, dass hier Erwachsene wie unmündige Kinder angesprochen werden. Noch ein Beispiel. Es hat auch solche volksaufklärerische Zeitungen und Zeitschriften gegeben. Und das ist der ähnliche Ton, die wurde auch von diesem Herrn Zerrenner herausgegeben. Zeitung für Städte, Flecken und Dörfer, insonderheit für die lieben Landleute, alt und jung. Also das, damit wollte man scheint Sympathie werben. Es ist auch interessant, aber das ist ein ganz anderes Thema. Bis weit ins 19. Jahrhundert hat es eine Diskussion gegeben unter Pädagogen, unter Literaten und so weiter, ob Volksliteratur und Kinder- und Jugendliteratur nicht identisch sind. Also das ist genau diese Einstellung, die in diesen Formulierungen zum Ausdruck kommt. Der substanzielle oder substanziellste Teil der Volksaufklärung waren also die Volksschriften, die Druckmedien, und dazu möchte ich noch ein bisschen was sagen. Als Böning und Siegert, ich habe ihre Bibliografie ernannt, mit ihrer Forschungsarbeit und ihren Recherchen begannen, das war in den 1980er Jahren, waren der Forschung ungefähr 500 Titel solcher Volksschriften bekannt. Im Lauf der Recherchen sind die beiden Kollegen mittlerweile bei etwa 20.000 Schriften angelangt, von etwa 4.000 verschiedenen Autoren und Autorinnen. Das hat auch dazu beigetragen, dass die Datenbank immer größer geworden ist und warum die Sache noch nicht abgeschlossen ist. Ich bringe Ihnen jetzt das berühmteste Beispiel einer Volksschrift und möchte daraus auch einige Kostproben geben. Sie sehen hier auch einen berühmten Volksaufklärer Rudolf Zacharias Becker aus Thüringen. Er hat ein Buch geschrieben, das zumindest für mich auf diesem Gebiet eigentlich immer eine Quelle des Vergnügens gewesen ist, wenn ich es gelesen habe. Es ist das erste Mal 1788 erschienen. Not- und Hilfsbüchlein für Bauersleute oder lehrreiche Freuden- und Trauergeschichte des Dorfs Mildheim für Junge und Alte beschrieben. Und da möchte ich mich ein bisschen breiter drüber auslassen. Die Lebensdaten von Becker, nur damit Sie ihn zeitlich einordnen können, er ist 1752 geboren und 1822 verstorben. Zum Titel das Dörfchen oder das Dorf Mildheim muss man wissen, bei Volksschriften werden immer sprechende Namen gewählt. Mildheim bedeutet, nachdem der aufklärerische Prozess dort abgeschlossen ist, sind alle Leute milde gesinnt, gut zueinander, hilfsbereit und so weiter. Und die Leute, die vorkommen, haben dann auch Namen. Wenn das ein gutes Beispiel ist, dann hat der einen positiven Familiennamen. Das ist dann der Bauer Fleißmann zum Beispiel, nicht? Und wenn einer nichts taugt, dann hat er einen entsprechend schlechten Namen, damit der Leser gleich merkt, woran er ist, was das für Leute sind. Dieses Not- und Hilfsbüchlein ist eine ganz erstaunliche Publikation. Sie sind zwei Bänden erschienen. Der erste Teil, den kann man mit einem modernen Ausdruck sowohl als Bestseller, als Steadyseller und als Longseller bezeichnen. Das Buch hat vom Ende des 18. Jahrhunderts an bis 1799 20 Auflagen erlebt mit mindestens 150.000 Exemplaren. Dazu 14 nicht legale Nachdrucke. Bis 1825 waren etwa 500.000 Exemplare im Umlauf. Die letzte deutschsprachige Auflage ist erst 1838 erschienen. Nachgewiesene Übersetzungen erfolgten in 11 europäische Sprachen bis hin ins Lettische. Was hat nun den Erfolg dieses Buches eigentlich begründet? Es war, nehmen die Buchwissenschaftler an, um 1800 das vermutlich am weitesten verbreitete weltliche Buch in Deutschland. Becker ist es nämlich nicht als ersten, aber am perfektesten gelungen, sein Vorhaben didaktisch umzusetzen. Er hat nämlich seine Belehrungen in eine fortlaufende Handlung gekleidet, wobei er auch fallweise die Mittel des Schauerromans, der damals eine beliebte Lektüre war, nicht verschmäht hat. Die Handlung ist lebensnah erzählt, häufig sehr drastisch und eigentlich immer spannend. Jedem Kapitel liegt das gleiche Schema zugrunde. Ein Schlagwort oder ein zutreffender Satz, der angibt, was in dem Kapitel kommt. Dann eine Abbildung, ein Holzschnitt, ich zeige Ihnen dann gleich ein Beispiel, das das Ganze visualisiert. Dann kommt ein Merkvers von 4 Zeilen und dann kommt die eigentliche Geschichte. Das allererste Kapitel hat die Überschrift, ich muss Ihnen das erzählen, weil es eben so typisch für das Buch ist, wie der Herr Hauptmann von Mildheim gestorben und begraben worden und was sich dabei für ein großes Unglück veroffenbaret. Da ist folgende die Geschichte. Der alte Gutsherr, der Hauptmann von Mildheim, ist sehr krank, hat sein Gut und das Dorf vollkommen verfallen und runterkommen lassen und stirbt dann. Er hat aber einen jungen Sohn, der hat studiert, macht eine Bildungsreise durch ganz Europa und ist von den modernsten aufklärerischen Vorstellungen durchdrungen. Und er kommt mit diesen Vorstellungen nach Hause zurück. Und da erfährt er erst, weil er 3 oder 4 Jahre unterwegs war, dass sein Vater verstorben ist und die Mutter auch. Und aus Pietät lässt er die Familiengruft öffnen und geht hinein. Und oh Graus, was sieht er? gleich hinter der schweren Eisentüre liegt ein großes Skelett und ein kleines Skelett. Ja, warum das? Die Mutter ist als Scheintod bestattet worden und hat in dem Grabgewölbe noch ein Kind geboren, und weil niemand die Rufe gehört hat, sind beide im Grabgewölbe verhungert. Dazu muss man wissen, dass im 18. Jahrhundert bis weit ins 19. die Angst vor dem Scheintod, weil man noch nicht entsprechende medizinische Diagnosemethoden hatten, unglaublich verbreitet war. Damals wurden Särge mit eingebautem Klingelzug und alles Mögliche verkauft, um das zu vermeiden. Und das ist natürlich ein Thema gewesen, das damals alle interessiert hat. Das war sozusagen ein Bild-Zeitung-Thema, nicht? Und er nimmt das als Eingang seines Buches, dann sagen, sagen die Leute, ein tolles Buch, nicht? Wenn das so weitergeht, glücklicherweise ist es nicht so weitergegangen. Aber das hat er sehr gut verstanden. Ja, und dann freundet sich der neue junge Gutsherr mit einem aufklärisch gesinnten Pfarrherrn in dem Dorf an, mit dem Dorfschullehrer, und zu dritt bringen sie das Dorf auf Vordermann. Und in jedem Kapitel wird irgendein Missstand beschrieben, wie man ihn bekämpfen kann, wie man es besser machen kann, wie man die Leute überzeugen kann. Ich habe da ein ganz drastisches Beispiel noch ausgewählt. Da sehen Sie den Aufbau. Am Kopf um 20. Kapitel, dann die Überschrift, die Abbildung der Merkvers. Das Kapitel heißt, wie bei einer ungeschickten, säuischen und unordentlichen Hausfrau immer alles kränkelt und elend ist. Und auf diesem Bild, wenn Sie genauer hinschauen, da sehen Sie wirklich etliche Unappetitlichkeiten. Sie sehen hier eine Zimmertoilette in dem Zimmer, wo gegessen wird. Sie sehen die Kinder, der eine bohrt in der Nase, der eine kratzt sich ständig auf dem Kopf. Der Altbauer fischt aus dem Suppentopf irgendeine Maus oder irgendetwas heraus. Die Tiere laufen herum, die Ziege frisst, was auf dem Tisch liegt, mit. Also alles, was in einem modernen Bauernhaushalt eben nicht der Fall sein soll. Und dann kommt dieser wunderbare Merkvers. Mädchen, soll ich dich doch freien, musst nicht dumm, nicht säuisch sein, will dich ja zu meiner Frau, nicht zur Kuh und nicht zur Sau. Also das ist sozusagen die Holzhammer-Methode, mit der er seinem Lesepublikum eben eingetrichtert hat, was man nicht soll und was man besser machen kann. Beckers Beispiel sind sehr, sehr viele gefolgt, darum gibt es ja über 20.000 solcher Volksschriften. Allerdings, die meisten sind nicht so umfangreich wie die zwei Bände von Becker. Eins möchte ich noch erwähnen, was mir auch immer sehr gut gefallen hat. Eines aus der Spätzeit, von 1842, eine Erzählung für das Christenvolk, nennt sich's, von einem Autor Otto Glaubrecht, mit dem schönen Titel Anna, die Blutegelhändlerin. Da geht es auch darum, wie ein Mädchen aus armen Verhältnissen sein Glück machen kann. Das ist eine Bauerntochter von einem armen Bauern. Ganz arm, kann sich keinen Schulbesuch leisten. Und in der Nähe des Bauernhofs ist ein Kurort, wo lauter reiche Leute, die schlagflüssig sind, weil sie zu gut leben, eben kuren. Und damals hat man ja, um den Blutdruck zu vermindern, Blutegel angesetzt. Und da fällt dem Mädchen ein, im Dorfweiher, wo sie wohnt, gibt es Unmengen von Blutegel. Und immer wenn sie auf den Markt geht, nimmt sie jetzt einen Topf Blutegel mit, verkauft den an die Patienten dort und wird so reich und wohlhabend und glücklich. Auch das hatte den Zweck, zu zeigen, auf etwas merkwürdige Art für uns, wie man sozusagen Existenzgründerin wird, nicht, um es mit einem modernen Ausdruck zu belegen. Das waren jetzt die Personen, die hinter der Volksaufklärung standen, jetzt zu den Institutionen. Kirche und Staat, die sich teilweise auch engagiert haben, die muss ich jetzt ausklammern. Aber von Anfang an war die Volksaufklärung auch eine ökonomische Bewegung, und so zählten zu den Initiatoren der Volksaufklärung ökonomische und gemeinnützige Gesellschaften, die gegen Ende des 18. Jahrhunderts hin gegründet werden. Später entstehen dann sogar eigene Vereine, die sich die Verbreitung von Volksschriften auf die Fahnen geschrieben haben, zum Beispiel der Verein zur Verbreitung guter und wohlfeiler Volksschriften zu Zwickau, die eben möglichst billig für einen Groschen oder irgendetwas solche Schriften in Massenauflagen gedruckt haben, damit auch die Leute sie sich kaufen können und was dabei lernen können. Allerdings sind die meisten dieser Vereine nach kurzer Zeit gescheitert. Entweder war das Marketing schlecht oder sie haben nicht die richtigen Schriften gehabt. Es war auch meistens so, dass die Leute viel mehr solche Schriften wollten, als überhaupt produziert worden sind. Und wenn sie dann keine mehr bekommen haben, dann waren sie natürlich unzufrieden. Nur eine Institution, die sich mit solchen Dingen beschäftigt hat, mit Literaturverbreitung, hat sich ständig weiterentwickelt und existiert bis zum heutigen Tag. Das sind im 18. und 19. Jahrhundert die Volksbibliotheken gewesen, die Vorläufer der heutigen kommunalen öffentlichen Bibliotheken. Die heißen damals noch nicht öffentliche Bibliothek oder Stadtbücherei oder so irgendwie, die heißen damals Dorfbibliothek, Bauernbibliothek, Gemeindebibliothek, Kirchenbibliothek, Pfarrspielbibliothek und so weiter und so fort. Also verschiedene Bezeichnungen, aber es steckt eben das Interesse drinnen, den Leuten einen, was immer man darunter versteht, wertvollen Lesestoff, der auch ein bisschen bildend wirkt, zu vermitteln. Ein ganz frühes praktisches Beispiel für eine solche Gründung stammt aus dem Elsass. Da hat es im Pont de la Roche in Waldersbach einen ganz berühmten, aufgeklärten Pfarrer gegeben. Das war Johann Friedrich Oberlin, der ist eine europäische Berühmtheit gewesen, ist auch heute noch berühmt in Waldersbach im Elsass, wo er gewirkt hat. Gibt es ein sehr schönes Oberlin-Museum. Wer von Ihnen mal zufällig in der Schule die Novelle Lenz von Büchner gelesen hat, dort spielt dieser Pfarrer Oberlin eine ganz große Rolle. Und er hat in seinem Dorf schon 1760 eine kleine Bibliothek gegründet, einen Vorrat nützlicher Bücher, wie er schreibt. Außer der Erbauung war hierbei ein Hauptvorteil die Übung der französischen Sprache. Das war eine Besonderheit, weil die Leute in diesem Teil des Elsass konnten weder richtig Deutsch noch richtig Französisch. Die haben kein klassisches Französisch natürlich gesprochen, sondern irgendein Patois und im Deutschen einen alemannischen Dialekt, den keiner verstanden hat. Und diese Bibliothek sollte den Leuten auch ein bisschen nahe bringen, wie eben sie an die Hochsprache annähern. Und dazu wollte er mit dieser Bibliothek einige Aufklärung des Geistes und Kultur des Gemütes erreichen. Es macht wenig Sinn, wenn ich Ihnen jetzt noch weitere Fallbeispiele präsentiere. Ich möchte eigentlich nur noch erwähnen, dass in dieser Zeit auch die ersten Theoretiker einer allgemeinen Literaturversorgung aufgetreten sind. Das heißt Volksaufklärer, die nicht eine solche Einrichtung gegründet haben, sondern die theoretisch Modelle entwickelt haben, wie sowas funktionieren kann. Also Organisationsformen, auch Bestandslisten und ähnliche Dinge, Finanzierungsfragen und alles Mögliche, bis hin zu ganz großen Systemen, wie wir es ja heute in der Literaturversorgung haben, von der kleinen Gemeindebibliothek bis zur Deutschen Nationalbibliothek. Das ist ein gestuftes System von unten nach oben. Das ist bereits in dieser Zeit vorgedacht worden. Und einer der wichtigsten Vertreter, die darüber publiziert haben, war ein Pastor aus Bayern, ein gewisser Heinrich Stefani in der Reichsgrafschaft Kastell, das ist in Franken irgendwo am Main. Der war ein berühmter Pädagoge der Spätaufklärung. Er hat in der Pädagogik die sogenannte Lautiermethode entwickelt, eine Methode für Kinder lesen zu lernen. Und er hat sich eben auch um Volksaufklärung, Volksbildung bemüht. Und er ist ganz stark eingetreten für die Gründung von Dorfbibliotheken, und weil er in seinen Worten gesagt hat, was auch stimmt, die Grundmasse der Nation lebt auf dem Lande umher zerstreut. Das heißt, im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts haben schätzungsweise 80% der deutschen Bevölkerung war Landbevölkerung. Nicht? Also er hat das völlig richtig festgestellt, dass man da anfangen muss. Und sein Ziel war, jeden Landbewohner nützliche Bücher, damit sind fachlich orientierte Bücher zukommen zu lassen, die ihn nicht nur in den Stand setzen, sich alles anzueignen, was seine allgemeine menschliche und bürgerliche Bildung erweitern kann, sondern auch die für seinen Stand geeigneten Kenntnisse zu vermehren. Und er schließt seine Ausführungen mit einem sehr schönen pathetischen Satz, der ist ganz typisch für die Aufklärung. Er schließt nämlich mit den Worten: Wer wagt über ihn, der uns alle ernährt, den Verdammungsspruch auszusprechen, du sollst allein an Geist- und Herzensbildung ewig darben. Nicht? Also wenn Sie so wollen, propagiert er dafür so etwas wie Chancengleichheit, nicht? Auch für die Landbevölkerung. Sie können sich vielleicht vorstellen, wenn Sie sich vor Augen halten, in welcher Zeit das alles ist, dass solche progressive Ideen nicht auf die ungeteilte Zustimmung der Zeitgenossen gestoßen sind. Denken Sie, es ist die Zeit der Französischen Revolution, wo man befürchtet hat, dass solche Ideen die Leute auf dumme Gedanken bringen. Nicht? Auf einmal will der Bauer gescheiter werden wie der Professor oder der Gutsherr oder sonst irgendetwas und dann vielleicht auch sogar noch politische Mitwirkungsrechte beanspruchen. Also nicht alle waren mit diesen Ideen glücklich. Ich muss jetzt etwas überspringen aus Zeitgründen. Auch Rudolf Zacharias Becker hat sich in diesem Sinne geäußert, wie er das Ganze aufziehen will. So, ich nähere mich jetzt dem Ende der Volksaufklärung, aber noch nicht ganz dem Ende meines Vortrags. Aber es ist absehbar. Das Ende der Volksaufklärung kam nicht plötzlich. Sie hat einen Transformationsprozess durchlaufen, der sich bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts hingezogen hat. Und die entscheidende Zäsur, ich habe es schon jetzt erwähnt, war die Französische Revolution. Die Volksaufklärung war, obwohl sie am Anfang ausgesprochen ökonomisch-reformerisch eingestellt war, deswegen nie ganz unpolitisch. Also es war immer ein politischer Unterton dabei. Und allein der Gedanke, das Volk besser zu befähigen, zum gemeinen Besten beizutragen und für die Gesellschaft brauchbarer zu werden, implizierte natürlich auch aufgeklärte politische Vorstellungen. Die Revolution dann hat dann noch einen zweiten, größeren Politisierungsschub ausgelöst und damit dann auf Seiten der politischen Machthaber entsprechende Repressionen und Reaktionen. Und ein preußischer Aufklärer, Christian Wilhelm von Dohm hieß er, hat das sehr klar erkannt. Er hat Folgendes geschrieben, ich zitiere: Die Besorgnis des Missbrauchs einer zu weit getriebenen oder übel gewählten Lektüre hat wohl schon den Gedanken hervorgebracht, dass es doch besser sein würde, die gemeinen Volksklassen vor jeder Erweiterung ihrer Ideen sorgfältig zu bewahren. Man hat die Zeiten, wo Lesen und Schreiben eine seltene Gabe waren, sittlicher wie die unseren finden und wohl gar die gewaltsame Erschütterung der bürgerlichen Gesellschaft in einem benachbarten Lande der zu weit verbreiteten Aufklärung beimessen wollen. Also diese bürgerliche Erschütterung in einem benachbarten Lande, das ist natürlich Frankreich damit gemeint. Und dieser Herr von Dohm hat das ganz klar erkannt. Er war für die Volksaufklärung, aber er hat erkannt, warum so viele dagegen sind und das eigentlich nicht wollen. Aber es war nicht nur bei den Politikern so, es war auch bei den einfachen Leuten so. Ich habe einmal eine Stelle gefunden, wo ein Schulmeister gefunden hat, dass Mädchen nicht lesen und schreiben brauchen. Denn Schreiben und Lesen für Mädchen ist nur ein weiterer Weg zur Lüderlichkeit. Also auch unter sittlichen Aspekten Liederlichkeit. Also wenn Mädchen lesen und schreiben können, dann laufen sie eher Gefahr, liederlich zu werden. Nun, absoluter Stillstand ist aber trotz der Widerstände nicht eingetreten. Das kann man anhand detaillierter Untersuchungen, die für das Königreich Württemberg vorliegen, entnehmen. Man kann auch nicht behaupten, dass die Aufklärer unter dem politischen Druck sozusagen dann eine Aufklärung zu herabgesetzten Preisen verkauft hätten. Sie haben sich redlich bemüht, die Sache am Laufen zu halten. Es war eigentlich eher so, dass viele Volksaufklärer in ihrer Überzeugung gestärkt wurden, dass es nur umso notwendiger sei, den gemeinen Mann aufzuklären, um den Ausbrüchen ungezügelter Gewalt und einem ungehemmten Volksdespotismus entgegenzuwirken. Man hat gesagt, wenn die Leute aufgeklärt sind, politisch denken gelehrt haben, sind sie auch weniger gewaltbereit und sehen manche Notwendigkeit, die vom Staat her gegeben ist, eher ein. Ob das stimmt oder nicht, will ich dahingestellt sein lassen, aber das war die Überzeugung. Allerdings kann man in vielen Schriften nachvollziehen, dass sich manche Volkslehrer, Schriftsteller etwas vorsichtiger ausgedrückt oder mit ihren Ansichten etwas vorsichtiger in die Öffentlichkeit getreten sind. Ein gewisser Johann Ludwig Ewald hat zum Beispiel eine Schrift veröffentlicht am Ende des 18. Jahrhunderts, wo das schon im Titel zum Ausdruck kommt. Ist es jetzt ratsam, die niederen Volksklassen aufzuklären? Nicht? Also da kommt dieser Zweifel. Und das ist aber interessant, was er dann schreibt. Er appelliert an Volkslehrer, Volksbilder, Aufklärer und Regenten, vom Volk keinen Glauben zu fordern, wo kein Grund zum Glauben sei, und keinen Gehorsam als da, wo er gar nicht entbehrt werden kann. Die Regenten würden dann die Erfahrung machen, dass ihnen die Menschen von selbst wie freie Wesen folgen würden. Dass sie den Gesetzen gehorchten, nicht aus Furcht vor Strafen, sondern, das ist jetzt Zitat, weil sie sich selbst zum Gesetz gemacht haben. Er erinnerte aber auch an einige Regeln der Weisheit, die die echten Aufklärer der Menschen von jeher befolgt haben, und dazu zählte er den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Das heißt, nämlich, dass kein Stand verhältnismäßig vernachlässigt und keiner verhältnismäßig zu sehr bevorzugt würde, auch in der Bildung. Also ungefähr gleiches Niveau dem jeweiligen Stand entsprechen. Wer sich aber zu weit aus dem Fenster lehnte, seine Überzeugungen zu freimütig äußerte, hatte durchaus mit Konsequenzen zu rechnen. Exemplarisch bekam das der Kopf der böhmischen Aufklärung, der Philosoph Bernard Bolzano, zu spüren. Bolzano war nicht nur Philosoph, er war auch ein bedeutender Mathematiker, hat ein mathematisches Buch geschrieben, Aporien des Unendlichen. Er war Geistlicher und hat am zweiten Sonntag nach Ostern 1817 vor Studenten eine Erbauungsrede gehalten. Er hat seine Predigten nicht Predigten genannt, sondern Erbauungsreden. Und an diesem Sonntag hat er gepredigt über Mangel an Aufklärung, Unwissenheit und Irrtum ist als die wahre Ursache der Übel anzusehen, die unser Vaterland bedrücken. Und in dieser Predigt hat er Folgendes gesagt, das ist jetzt mein letztes, etwas längeres Zitat, mit dem ich Sie behellige. Er hat also sozusagen theologisch argumentiert, um Volksaufklärung zu verteidigen. Es verdient wohl, beherzigt zu werden, dass Jesus von Nazareth, derjenige Mensch, der unter allen der Begabteste war, der gewiss am allerbesten einsah, was zur Beförderung des allgemeinen Wohles geschehen müsse, für seine Person nichts anderes tun wollte als lehren. So können wir denn also sagen, dass er zur Abhilfe alles des Elenden, das er zu seiner Zeit auf Erden traf, nichts anderes anzuwenden vorgeschrieben habe, als nur Belehrung, Unterricht, Verbreitung besserer Begriffe. Und hieraus folgt von selbst, dass er die wahre Ursache aller dieser Übel nur in der Unwissenheit und in den Vorurteilen gefunden haben müsse. Sollte dies nun nicht auch in unseren Zeiten gelten? Ich bin der Meinung, dass wir unmöglich besser tun können, als wenn wir nach dem Beispiele, das uns Jesus gegeben, auch jetzt noch die wahre Ursache von allen Übeln, die uns drücken, in der Unwissenheit und in den Vorurteilen oder mit anderen Worten im Mangel an Aufklärung suchen. Wie viele Übel erzeugt das Vorurteil, dass alle die Unterschiede, die zwischen den Bürgern eines und desselben Staates in jetziger Zeit bestehen, die Ungleichheit in den Geburtsrechten, die Abstufung des Ranges, die Verschiedenheit in den Vermögensumständen wesentlich notwendig wären, sodass die Gesellschaft zugrunde gehen müsste, wenn irgendetwas daran geändert werden sollte. Und daraus, er hat ja vor Studenten der Prager Universität gepredigt, daraus leitete er für die akademische Jugend die Verpflichtung ab, durch Vorbild und Tat auf die Menschen aller Klassen einzuwirken. Aber Sie können sich auch das vorstellen, dass der reaktionäre Staat der nachnapoleonischen Zeit solche Anschauungen nicht geduldet hat, schon gar nicht von einem akademischen Lehrer. Bolzano verlor 1819 seinen Lehrstuhl für Religionslehre an der Prager Universität. Dieses Beispiel zeigt, glaube ich, ganz eindrucksvoll, wie zu Beginn des 19. Jahrhunderts dem emanzipatorischen Ansatz der Volksaufklärung einerseits entgegengetreten wurde, dass aber sein demokratischer Anspruch unterschwellig bis zur Revolution von 1848 weitergelebt hat. Kontinuierlicher und politisch nicht umstritten verlief die Aufklärung hinsichtlich ihrer gemeinnützig-ökonomischen Anliegen. Diese Entwicklung in gemeinnützig-ökonomischer Hinsicht ist in verschiedenen Stufen verlaufen. Die erste Phase betraf vor allem die Landwirtschaft. Die zweite Phase hat dann neue Themenbereiche sich erschlossen. Da war es vor allem die Gewerbebildung. Ab etwa 1800 setzt dieser Transformationsprozess, von dem ich gesprochen habe, ein, nämlich von der Volksaufklärung zur Gewerbebildung. Eben vermutlich nicht zuletzt unter politischem Druck, weil die Gewerbebildung natürlich auch unter einem reaktionären Regime durchaus gefragt war. Es galt einer Notwendigkeit der Verbesserung der Gewerbebildung, nicht zuletzt mit der im zweiten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts einsetzenden Industrialisierung. Und dieser Prozess hat noch eine weitere Dynamik erhalten durch die immer enger werdende Verbindung von Naturwissenschaften und Technik. Es galt damals, die neuen für die Praxis notwendigen Kenntnisse in möglichst konkreter, zuverlässiger und überschaubarer Weise zu vermitteln. Und der an sich noch absolutistische Staat schuf dafür die Grundlage durch eine liberalere Technologie- und Wirtschaftspolitik. Also hier griff der Liberalismus viel früher natürlich als in politischer Hinsicht. Und vor allem wollte man in Deutschland auch den Anschluss an die weit fortgeschrittenen Länder Westeuropas wie Großbritannien finden. So kamen neue Vorkämpfer für etwas, was man damals Beförderung des Gewerbefleißes genannt hat. Diese Beförderung des Gewerbefleißes schloss eine bessere Ausbildung der Handwerker, der Gewerbetreibenden mit ein. Es hat da gewisse regionale Schwerpunkte in Deutschland gegeben, wo das besonders erfolgreich praktiziert worden ist. Das war einerseits in Sachsen, das eine alte Gewerbetradition gehabt hat, und der zweite Schwerpunkt war das Königreich Württemberg. Das ist ja mit der Grund, warum Württemberg dann so erfolgreich war im Bereich der mittelständischen Wirtschaft mit Kleinbetrieben und so weiter. König Wilhelm I. von Württemberg und seine Frau Katharina haben nach der Hungersnot von 1816-17 die Initiative ergriffen und haben Maßnahmen eingeleitet zur Verbesserung der Lebensverhältnisse größerer Bevölkerungsgruppen. Und durch die Einrichtung von Zentralstellen, zum Beispiel die Zentralstelle des Landwirtschaftlichen Vereins, die Zentralstelle des Handels- und Gewerbevereins, die Gesellschaft zur Beförderung der Gewerbe, das waren alles vom Staat initiierte und zum Teil auch finanzierte Einrichtungen, die eben bessere Kenntnisse in der Landwirtschaft, im Handwerk und so weiter vermitteln sollten. Und diese Institutionen setzten dann auch Volksschriften zur Vermittlung dieser Kenntnisse ein. Der letzte Name, mit dem ich Sie behelligen will, ist ein Sachse, Karl Benjamin Preusker, ein später Vertreter dieser Volksaufklärung 1786 bis 1871, der auf dem Gebiet des Bibliothekswesens der Gewerbevereine Außerordentliches geleistet hat und Für mich als Bibliothekar ist natürlich interessant, dass eine seiner Hauptschriften heißt Bibliotheken als Förderungsmittel des Gewerbefleißes und allgemeiner Volksbildung. Und er hat für seine Ideen sogar mit belletristischen Schriften geworben, die allerdings fürchterlich sind, literarisch gesehen. Ein Kritiker, der dem Mann wohlgesinnt war, hat einmal geschrieben, hier glauben wir dem wohlverdienten Manne das entschiedenste Halt entgegenrufen zu müssen. Da gibt es nämlich zum Beispiel Romane, wo ein Lehrer mit einem Schüler spazieren geht und ihm auf diesem Spaziergang die Systematik der Bibliothek erklärt und ähnliche spannende Dinge. Oder ein Handwerker hat eine Tochter und der Handwerker regt die Gründung einer Stadtbibliothek an und die Tochter darf einen jungen Lehrer erst heiraten, nachdem er sich bereit erklärt hat, eine Dorfbibliothek zu gründen. Und das sind so seine Roman- und Novelleninhalte und Sie können sich vorstellen, auf welches Interesse das vermutlich gestoßen ist. Aber was er praktisch gemacht hat, war von sehr großer Bedeutung. Vor allem hat er auch versucht, Vernetzungen herzustellen. Er hat von Sachsen aus zum Beispiel Verbindungen angeknüpft mit dem heutigen Haus der Wirtschaft in Stuttgart, damals Zentralstelle für Handel und Gewerbe, um sozusagen diese Aktivitäten im Gebiet des Deutschen Bundes zu koordinieren. Da hat er allerdings keinen Erfolg gehabt. Zum Schluss eine kurze Hypothese. Betrachtet man im Rückblick ein Jahrhundert Volksaufklärung und anerkennt ihre Vorläuferfunktion für nachfolgende Bestrebungen in der Volks- und in der Weiterbildung, scheint es mir nicht zugewagt zu sagen, dass damals der Weg in die Wissensgesellschaft von heute begonnen hat. Danke Ihnen, dass Sie mir so lange geduldig zugehört haben.
Ja, herzlichen Dank Ihnen, Herr Fotosek, für Ihren Vortrag. Ja,
das Mikrofon muss anders sein. Ja. Nochmal herzlichen Dank Ihnen für den Vortrag. In bewährter Manier Ihnen, dem Publikum, die Möglichkeit, ein paar Fragen zu stellen oder Anregungen zu geben, zu diskutieren. In bewährter Manier plaudere ich ein bisschen drauf los, weil ich weiß, dass Sie sich erst warm fragen müssen und ein paar Ideen entwickeln müssen. Ich fand einen Punkt sehr bemerkenswert, nämlich, dass sich da etwas gewandelt hat von, sagen wir mal, einem etwas idealistischen Bildungsbegriff hin dann zu etwas sehr Handfesten. Sie sprachen von der Gewerbebildung. Mich durchzuckte kurz die Idee, ob wir so etwas gerade mit den Hochschulen betreiben. Aber vielleicht sollte ich nicht so ketzerisch sein. Haben Sie Fragen zur Volksaufklärung? Haben Sie erstens alles verstanden? Glauben Sie, das einordnen zu können? Diejenigen, die von Ihnen ja an Ihren Protokollen tapfer arbeiten, wollen ja womöglich auch ein bisschen das auf den Punkt bringen. Ist irgendwas offen für Sie? Während Sie nachdenken, frage ich tapfer weiter. Können Sie uns vielleicht die Verbindung herstellen? Das würde mich wirklich noch interessieren, um das historisch besser zu begreifen. Die Verbindung zwischen dieser Bewegung einerseits und dem, was dann tatsächlich staatlicherseits geschehen ist, nämlich staatliche Schulen aufzubauen und tatsächlich für eine Alphabetisierung konstant zu sorgen. Was war da der genaue Impuls und was hat die Volksaufklärung womöglich genau dafür auch beigetragen? Hat sie dazu etwas beigetragen?
Das hat sie durchaus, denn es waren eigentlich mit die Volksaufklärer, auch dieser Herr von Breusker, die sehr aufmerksam verfolgt haben, was im Ausland vor sich gegangen ist. Zum Beispiel Breusker und andere Leute haben sich sehr stark in ihren Ideen gestützt auf Henry Peter Broome, Henry Peter Lord Broome, der in Großbritannien die Mechanics Institutes ins Leben gerufen hat. Das waren Fortbildungseinrichtungen für Handwerker als Selbstinitiative der Handwerker, die sich äußerst erfolgreich entwickelt haben in Manchester, Birmingham und in anderen Städten. Und das ist in Deutschland von vielen sehr wohl zur Kenntnis genommen worden, und aber nicht nur von den Volksaufklärern, sondern auch vor allem für die Politiker, die irgendetwas mit Wirtschaft zu tun hatten, also die in den Regierungen der Länder dafür verantwortlich waren, dass die Länder auch wirtschaftlich weiterkommen und vor allem nicht der Konkurrenz aus dem Ausland unterliegen. Nicht? Und so hat sich, glaube ich, schon beides berührt. Nicht? Einerseits die gedankliche Arbeit, die die Volksaufklärer geleistet haben und auch realisiert haben, soweit es in ihren Kräften war, und das Interesse eben des Staates, hier etwas zu tun. Ich habe ja weite Bereiche auslassen müssen. Ein sehr gutes Beispiel wäre Preußen gewesen, wo ein Christian Beuth im Auftrag der Könige von Preußen ähnliche Einrichtungen in Berlin, die auch mustergültig waren, geschaffen hat. Beuth war auch ein Vorläufer derjenigen, der die Industrienormen eingeführt hat, schon um 1820 herum. Ich sage Vorläufer, noch nicht die Normen, aber er hat an so etwas gedacht. Und eines kommt noch dazu, dass die Industrialisierung ja de facto eingesetzt hat. Das heißt, die Industriellen der Frühzeit, die haben ja mit ihren Tätigkeiten, mechanische Webstühle und was es da alles gegeben hat, begonnen, ohne den Staat groß zu fragen oder die Volksaufklärung. Und das hat ja auch zu sehr unliebsamen Erscheinungen geführt. Und viele Volksaufklärer waren der irrigen Meinung, das muss man heute sagen, man könnte die Handwerker gegen den Druck der Industrialisierung wappnen, wenn sie handwerklich besser neuere Methoden anwendeten und so effektiver produzierten. Das war natürlich ein Fehlschluss, weil der geschickteste Handwerker in bestimmten Bereichen eben keinen Fabrikbetrieb ersetzen konnten. Nicht? Also ein Handweber, der konnte noch so gut fachlich gebildet sein, gegen die mechanischen Webstühle hätte er sich nie durchsetzen können. Nicht? Also da war auch mancher falscher Idealismus dabei, wenn man geglaubt hat, mit diesen Methoden eben vielen Leuten helfen zu können. Auf eins möchte ich noch hinweisen, es ist ja auch kein Zufall, dass etwa in der Spätphase, wo der Transformationsprozess zur Gewerbebildung war, ja auch die ersten technischen Hochschulen gegründet werden. Nicht? Die werden ja relativ bald nach 1800, die zu den ersten gehören Dresden, Stuttgart und so weiter, gegründet. Nicht? Das ist auch in diesem Zusammenhang zu sehen. Das waren dann Aktivitäten des Staates wieder. Nicht? Also es hat hier sehr vieles zusammengespielt, denke ich.
Einfach um das vielleicht nochmal zu schärfen. Welcher Impetus war damit verbunden, sagen wir mal, eine Art politische Bildung auch zu verpassen? Ging es nur in Anführungszeichen um Alphabetisierung, nur um Schulung der Sittlichkeit und so weiter? Oder kam zu der Zeit, ich meine, wir sind in der Parallelzeit, Parallelphase zur Französischen Revolution und so weiter, kam da auch das Stichwort Demokratie in die Sinne der Volksaufklärer? Waren sie sozusagen vielleicht auf eine gewisse Art impulsgebend für das, was 1848 beispielsweise dann passiert ist? Lassen sich da Verbindungen knüpfen?
Ich habe es, glaube ich, kurz angedeutet. In der Langzeitwirkung haben solche Ideen tatsächlich später die Leute, die die Bewegung von 1848 getragen haben, eben beeinflusst. Zur Zeit der französischen Revolution kaum. Es gibt, aber das ist ein weites Feld, im 18. Jahrhundert, wo das Bürgertum sozusagen politisch erwacht und seine Rechte einfordert, als Selbstorganisation die Lesegesellschaften auf. Das hat wieder einen Einfluss von den USA her. Der Vater aller dieser Lesegesellschaften war ja Benjamin Franklin, schon 1720, 20 bis 40 ungefähr hat er das gemacht. Und da kamen die ersten Ideen und mit Franklin natürlich auch als später dann Mitverfasser der Unabhängigkeitserklärung und so, das war ein großes Vorbild. Und diese Lesegesellschaften, die allerdings eher von einer Mittelschicht bis mittleren Oberschicht getragen wurde, hatte zum Zweck, weil Bücher damals noch sehr teuer waren, aus gemeinschaftlich zusammengetragenen Mitteln Bücher zu kaufen, sie in gemieteten Räumen aufzustellen. Man musste einen Mitgliedsbeitrag zahlen und konnte dort die Bücher lesen, aber nicht nur lesen, sondern auch über die Inhalte diskutieren. Und in diesen privaten Zirkeln haben die ersten Fingerübungen für demokratisches Verhalten stattgefunden. Zum Beispiel neue Mitglieder konnten sich nicht einfach melden oder irgendjemand sagen, der wird jetzt Mitglied, sondern die wurden in geheimer Abstimmung gewählt mit sogenannter Ballotage, mit weißen und schwarzen Kugeln. Also wenn jemand Mitglied werden wollte, dann wurde bei einer Sitzung abgestimmt, ja, weiße Kugeln, schwarz, schwarze, und solche Urnen sind sogar noch erhalten. Die demokratische Mehrheit hat dann entschieden, ob man jemanden da als Mitglied haben will oder nicht. Oder es wurde ein demokratisch gewählter Vorstand der Lesegesellschaft gewählt. Und sehr beliebt war in diesen Gesellschaften auch die Zeitungslektüre. Und da hat man natürlich über das, was in Frankreich passiert ist, diskutiert, über die Schriften der französischen Aufklärer, auch der politisch Engagierten. Und dass das eine Wirkung gehabt hat oder dass man die befürchtet hat, zeigt, dass nach der Revolution in den meisten deutschen Städten diese Lesegesellschaften von der Obrigkeit verboten worden sind. Das ist zum Teil ganz paradox. Eine der berühmtesten war in Mainz. Und Mainz ist ja nach Einmarsch der französischen Truppen, hat sich ja zur unabhängigen Republik erklärt. Das geht auch auf diese Lesegesellschaften zurück. Und obwohl der noch regierende Kurfürst von Mainz, der Erzbischof von Mainz, Mitglied der Lesegesellschaft war, erschien es ihm, als er genau wusste, was dort diskutiert wird, hat er sich dazu entschlossen, diese Lesegesellschaft zu verbieten. Und damit war es eben, dann war man gleich des Jakobinertums verdächtig und dann hat man lieber die Finger davon gelassen. Also diese Dinge haben nicht über die ersten Revolutionsjahre hinaus gewirkt. Und jüngere Leute, die davon vielleicht infiziert waren, die sich dann in der Vorgeschichte der 48er Revolution betätigt haben, da sehe ich dann durchaus einen Zusammenhang.
Nun gut, lesen. Infiziert, ja. Ja, vielleicht lassen Sie sich auch ein bisschen anstecken und beschäftigen sich mit den Wurzeln dessen, was wir hier vielleicht dann auch treiben. Ich bin mir nur, wie gesagt, nicht so ganz sicher, auf welcher Seite wir gerade stehen. Nächste Woche werden Sie diesen Zusammenhang, nämlich wo sich Bildung mit Wirtschaft trifft, aus einem ganz anderen Blickwinkel dann nochmal sehr aktuell aufgegriffen hören können. Da haben wir zu Gast einen Personalchef eines großen Versicherungskonzerns. Der wird Ihnen was darüber erzählen, ob Bildung eine Rolle spielt, wenn Sie denn eine Stelle wollen nach Ihrem Studium. Schauen wir mal. Ganz herzlichen Dank Ihnen, Herr Professor Fotosek, ja, und bis nächste Woche.